Ich habe vorher kurz festgestellt, dass es schon über 300 Predigten auf YouTube drauf sind, auf unserem Gottesgut Bibellehre-Kanal. Also jede Menge seit vielen Jahren. Ich war ganz überrascht, dass es doch schon so viel sind. Die Zeit vergeht und ja, also gibt immer was zu hören. Und auch heute gibt es wieder was auf die Ohren. Aber was Gutes, nicht ein Satz heiße Ohren, sondern Labsal für die Ohren, Labsal für unsere Seele, Wort Gottes. Und die Bibel sagt, dass wir im Licht des Wortes wandeln sollen, in der Wahrheit des neuen Bundes, um auch seine Segnungen zu erleben. Im Licht der Wahrheit des neuen Bundes gibt uns ein Bewusstsein von diesen Dingen alles, dass wir nicht vermischt sind mit altem Bund und neuem Bund, weil da kommt nichts Gescheites raus, da kommt nur Chaos raus. Da kommt Religion raus und nicht der wahre biblische Glaube. Ich habe jetzt erst einmal einige Sachen, die sind eigentlich Grundlagen des biblischen Glaubens. Aber es ist nicht verkehrt, immer wieder mal das zu hören. Vielleicht kann man ja damit trotzdem wieder eine Stufe weiter im Glauben emporsteigen. Jesus sagte im Johannes 5, 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also wunderbare Aussage. Wer sein Wort hört, das Evangelium hört und ihn glaubt und an den, der ihn gesandt hat, hat ewiges Leben und er muss nicht ins Gericht. Das ist eine gute Botschaft. Du musst nicht verurteilt werden wegen deinen Sünden. Du kannst gar nicht mehr verurteilt werden, weil du bist bereits dem Tod von der Schaufel gesprungen. Er schreibt hier, du bist vom Tod ins Leben übergegangen. Und das ist die Grundaussage des Evangeliums. Durch die Wiedergeburt sind wir vom Tod ins Leben übergegangen. Im ersten Brief greift Johannes die Sache noch einmal auf. 1. Johannes 3, 14. Und er schreibt hier, wir wissen, also wichtig, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Das ist eine Aussage. Aber weißt du das hoffentlich auch, dass du aus dem Tod in das Leben übergegangen bist? In das ewige Leben, in das geistliche Leben. Ja? Vorher waren wir eigentlich tote Menschen vor unserer Bekehrung. Wir haben zwar existiert, aber wir waren geistlich tot wegen der Erbsünde. Das ist Fakt. Man denkt bloß nicht so weit, weil man ja meint, weil man existiert, man ist lebendig. Aber die Schrift sagt uns was anderes. Und durch Jesus sind wir wieder lebendig geworden. Das heißt, vom Tod in das ewige Leben übergegangen. Wir wurden im Geist durch die Wiedergeburt einfach wieder ja, wach gemacht oder lebendig gemacht und einen Neustart, einen Reset gesetzt. Und das ist wichtig für uns. Jetzt sind wir im Leben. Kolosser 2,13 sagt der Paulus Ähnliches. Er sagt hier, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Also er sagt ihnen schwarz auf weiß, die ihr tot wart. Warum? Wegen euren Vergehungen, wegen den Sünden. Und dann sagt er hat euch mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Diese tolle Sache, er hat uns mit Jesus lebendig gemacht. Wir sind mit ihm wieder am Leben. Und zwar nicht bloß kurzfristig, sondern ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist ein Leben, das mit Kraft und Herrlichkeit ausgestattet ist. Also sagt nicht, wir werden leben, sondern wir sind bereits am Leben. Oder beziehe es auf dich und sag, ich bin bereits am Leben. Ich bin mit Jesus nämlich wieder auferstanden. Und deshalb lebe ich. So muss dein Glaube ausgerichtet werden. Wir müssen jetzt sagen, Neudeutsch, so muss Glaube. So muss Glaube. Es ist nämlich Gottes Sicht von dir und von mir und von allen denen, die wiedergeboren sind. Wir sind lebendig geworden. Epheser 2,1 und Kolosser 2,12 bestätigt das, was ich hier sage. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Oder eben Kolosser 2,12, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also er hat uns auferweckt, er hat uns wieder lebendig gemacht, so wie wir mit ihm gestorben sind und begraben wurden in der Taufe, sagt er hier, so sind wir auch mit ihm mit auferweckt, so wie wir aus dem Wasser der Taufe wieder herausgekommen sind, sind wir mit Jesus auferweckt durch den Glauben. Der Glaube hat es hervorgebracht. Und bei vielen Christen, und ich möchte fast sagen, bei den meisten Christen, ist dieses geistliche Leben, die Tatsache, dass sie am Leben sind, geistlich voller Kraft und Herrlichkeit sind, kaum offenbar. Und da muss man sich die Frage stellen, warum ist es so? Weil mich stört das eigentlich. Weil wir sollten eigentlich als Christen ganz anders beieinander sein, oder? Und die grundlegende Dinge, die mir dazu eingefallen sind, was der Grund sein könnte oder auch ist, ist erstens einmal die Unwissenheit über diese Sache. Weil viele denken, ja, ewiges Leben, wenn ich dann einmal gestorben bin, dann habe ich das ewige Leben. Und sie wissen nicht, dass sie es jetzt schon haben, seit dem Tag der Wiedergeburt. Ihr Lehren, die was ganz anders lehren, ist auch ein Problem. Unglaube, dass sie es überhaupt nicht glauben, dass das so ist, auch wenn sie es gelehrt bekommen haben. Oder eben Gesetzlichkeit, dass man seinen Fokus auf die Werke des Gesetzes, auf die Gebote hält und versucht, die einzuhalten und damit gottgefällig zu sein. Es sind vier so Punkte, die hauptsächlich die Ursache sind, warum das dieses Herrlichkeitsleben nicht offenbar wird bei den Christen. Kolosser 3,1 sagt uns der Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind wir ja, haben wir gerade gelesen, mit ihm wieder auferstanden, dann sagt er so, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und was ist nun droben? Eine höhere Ebene, die geistliche Ebene. Nicht das Firmament da oben, sondern eine höhere geistliche Ebene, dahin, wo Jesus aufgefahren ist, wo wir auch hin auferstanden sind. Nach dem soll man trachten, nach dem soll man Ausschau halten. Das muss uns interessieren. Und das tun halt die meisten Christen nicht. Sie beschäftigen sich vorrangig mit den irdischen Dingen. Und das ist ein Problem. Die irdischen Dinge sind da und da muss man sich auch mit dem beschäftigen. Aber der Vorrang muss den höheren Dingen sein, den geistlichen Dingen, wenn man auch diese Herrlichkeit, dieses Herrlichkeitsleben auch erleben will. Ich sage nicht, dass das ganz einfach ist. Weil die irdische Ebene, die sind wir mal gewohnt. Ja, wir sind hier auf der Erde geboren und seitdem erfassen wir mit unseren irdischen 5 Sinnen die irdische Welt um uns herum. Und das haben wir gelernt, das sind wir gewohnt. Und plötzlich soll man noch eine andere Dimension erfassen. Und das ist dann gar nicht mehr ganz so einfach, weil wir es von klein an nicht gelehrt und trainiert haben. Weil die geistlichen Dinge, die können wir mit unseren irdischen Sinnen eben nicht wahrnehmen. Das ist das Problem. Also brauchen wir andere Sinne, mit denen wir die geistlichen Dinge wahrnehmen können. Und dieser Sinn liegt in unserem Geist. Und dieser Sinn ist erst am Leben, wenn die Wiedergeburt stattgefunden hat. Also bei einem wiedergeborenen Christen ist es möglich, die geistliche Welt auch wahrzunehmen mit den geistlichen Sinnen. Ein nicht wiedergeborener Christ, der vielleicht, ja, Christ ist gut gesagt, der wird einfach religiös ist, ein religiöser Christ, der wird die geistliche Welt einfach nicht wahrnehmen können. Der muss sich an die irdischen Dinge irgendwo ein bisschen entlanghangeln. Aber das ist nicht das Ziel der ganzen Sache. Ich glaube, dass es sogar sogenannte Christen gibt, die gar nicht wiedergeboren sind, die einfach nur mitmachen, weil es ihnen das gefällt oder weil man schon von klein an in der Kirche drin war oder man hat sich irgendeiner christlichen Organisation angeschlossen. Man macht vielleicht einige gute Sachen sogar, aber aus dem Grund wird man nicht wiedergeboren. Das ist ein Trugschluss. Die Wiedergeburt findet statt, wenn ein Mensch wirklich auf Jesus vertraut, an ihn glaubt, auf sein Erlösungswerk und es im Glauben auch mit seinem Mund bekennt. Kannst du in Römer 10 nachlesen. Dann wird eine Wiedergeburt stattfinden. Und der Jesus sagte zum Nikodemus in Johannes 3,7, Wundere dich nicht, Nikodemus, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es geht gar nicht anders. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus war halt auch so ein Schlagkopf, der nur mit seinen irdischen Sinnen zutage war. Und dann hat er geantwortet, ja, wie kann das sein? Ich kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurückgehen und nochmal neu geboren werden. Also er hat nichts kapiert, weil er die geistliche Welt einfach nicht kannte. Aber eben ohne Wiedergeburt ist man kein Christ. Deshalb sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden, wenn ihr wirklich Christen sein wollt, wenn ihr lebendig sein wollt, wenn euer Geist wieder fit sein soll. Und dann wird er auch das Reich Gottes nicht erleben. In Johannes 3,3 sagte Jesus zum Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kann er diese Herrlichkeiten des Reiches Gottes nicht sehen und seine Kraft nicht erfassen. Und es sollte ja nicht so sein. Also nimm das Evangelium an und du wirst wiedergeboren, wenn du es im Glauben nimmst und mit deinem Mund bekennst. Und dann wirst du auch die Dinge des Reiches Gottes, wenn du deinen Geist dahingehend ausrichtest, erfassen können und erleben können. Petrus sagte, ihr seid wiedergeboren, in 1. Petrus 1,23. Ihr seid wiedergeboren, sagte zu den Leuten da. Also nicht, ihr werdet wiedergeboren, wie manche Esoteriker da mehr sagen, Reinkarnation, komme ich vielleicht als Kuh zur Welt oder wieder als Mensch oder bloß als Fliege, die dann gleich wieder eine Klatsche draufkriegt oder so. Um das geht's hier nicht. Das ist eine geistliche Wiedergeburt. Und das ist eine Gegenwartsaussage und nicht irgendwo Zukunft. Ihr seid wiedergeboren. Er sagt weiter, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also das Wort Gottes, das unvergänglich ist, lebendig ist und bleibt in Ewigkeit, das war der Same. Das haben wir gehört, dann haben wir es im Glauben aufgenommen, dann haben wir es ausgesprochen und das hat bewirkt, dass wir im Geist wieder lebendig gemacht wurden. Und so ein wiedergeborener Christ muss nun einfach auch lernen, nach dem Geist zu leben und nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes. Und das ist der große Unterschied. Da hängen auch sehr viele Christen fest. Aber nach dem Geist oder im Geist zu leben, gibt dem Christen Freiheit. Und dann werden die Christen automatisch die guten Dinge tun, die der Herr schon vorbereitet hat. Paulus schreibt in Epheser 2,10, wir sind sein Gebilde, also seine Geschöpfe, seine Kinder, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott selber hat schon gute Werke, gute Dinge, also nicht bloß Werke, wo wir tun müssen und schon wieder schuften und werkeln, sondern einfach gute Dinge, die wir tun und die wir empfangen können, die hat der Herr schon vorbereitet, damit wir in ihnen leben können. Ja, das Wandeln, das klingt immer ein bisschen so, ach, ich schwebe so auf Wolke irgendwo. Für mich klingt das ein bisschen komisch, das ist so ein altbackenes Wort. Aber ist egal, wir wissen, was wir meinen. Also wir sollen leben in diesen Werken, in diesen guten Dingen, in diesen Segnungen, die der Herr schon vorbereitet hat für uns. Und das geht über die Schiene des Geistes. Wenn wir das einmal erkannt haben und wenn wir diese Quelle anzapfen, dann wird es überströmen in Fülle. Ja, deshalb soll man auch voll Geistes werden, sagt uns die Schrift. Voll Geistes heißt voll Leben. Ja, dieses ewige Leben soll uns dominieren, dieses geistliche Leben. Der Paulus sagt, berauscht euch nicht mit Wein, denn ist Ausschweifung, sondern werdet voll Geist. Also nicht mit Wein einen Rausch ansaufen oder auch nicht mit Bier oder Schnaps oder sonstigen irgendeiner Droge, sondern voll Geistes soll man werden. Und er sagt auch gleich weiter, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Also mit dem Herzen dabei sein, bei der Sache sein, interessiert sein an den geistlichen Dingen, will er, glaube ich, hier sagen. Somit werden wir voll Geistes, weil wir eben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben dadurch. Und wenn du die Apostelgeschichte ein bisschen liest, Dann werden da immer Leute genannt, also bei den Diakonen, die da gesucht wurden, Leute, die voll Geistes sind oder voll Glaubens, voller Weisheit. Kannst du selber nachlesen, Apostelgeschichte, Kapitel 6. Und auch von Barnabas im Kapitel 11, 24 schreibt auch hier der Schreiber, ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das sind so Attribute, so waren die Leute dort. Und so sollen wir das uns als Vorbild nehmen, dass wir selber auch immer mehr voll Geistes werden und voll Glaubens, voller Liebe, voller Gnade und so weiter. Aber es leben doch immer wieder so viele Christen, wenn man ein bisschen nachfühlt, eigentlich mehr nach den Geboten, vor allem die 10 Gebote, hat ja von euch mal jemand gesagt, ja, die 10 Gebote sind ja auch von Gott, sicher, sind von Gott, möchte ich gar nicht abstreiten. Und sie sind auch gut, die 10 Gebote. Aber die 10 Gebote verändern nicht das Herz eines Menschen. Die 10 Gebote machen ein übertünchtes Grab draus, sagt Jesus den Schriftgelehrten. Ihr seid übertünchte Gräber, außen schön angestrichen und innen voll Totengebeine. Innen kann es nur der Geist tun. Das Gebot, das kann innen nichts tun. Das Gebot, sagt uns die Schrift, ist ein schweres Joch. Und wir müssen dieses Joch nicht mehr tragen. Aber wenn sich Leute wieder bewusst unter das Joch des Gesetzes stellen und dann die denken, oh mein Leben, das läuft nicht, es ist so schwer, dauernd Probleme und Schwierigkeiten, dann braucht er sich nicht wundern. Dann hat er natürlich die Freiheit, die im neuen Bund für uns da ist, nicht erkannt. Und darum lehre ich das immer wieder. Damals sind auch die Pharisäer zum Glauben gekommen. Nicht bloß der Paulus, sondern auch viele andere. Und wenn du die Apostelgeschichte 15,5 nachliest, dann wollten die Pharisäer damals, dass die Leute, die sich bekehren von den Nationen, dass sie auch beschnitten werden und dass sie auch das Gesetz des Mose halten müssen. Aber der Paulus hat schon ein bisschen mehr gewusst. Der Paulus hat diese Gnade Gottes und des Evangeliums ganz tief erkannt und er hat ihnen da widerstanden und hat gesagt, nein. Nun denn, sagt er, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Also er sagt, was macht ihr da? Versucht ihr jetzt Gott? Wollt ihr ihn prüfen? Oder so ähnlich. Er nennt hier das, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, wenn sie das Gesetz wieder einhalten sollen. Und er schreibt hier, weder unsere Väter, also unsere Vorfahren, noch wir waren fähig, dieses Joch, dieses Gesetz zu tragen, einzuhalten. Und jetzt meint ihr, die anderen sollen es jetzt trotzdem auch halten müssen und beschnitten werden, und damit den Einstieg in das Gesetz zu machen. Das muss nicht sein. Also lasst euch, ihr lieben Leute, nicht wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Die damals konnten es nicht tragen und wir können es auch nicht tragen, wir müssen es auch nicht tragen. Das Gesetz erdrückt jeden, der das versucht. Es ist so ein schweres Last, ein schweres Joch und es macht unfrei. Weil wenn du versuchst, mit einem Gesetz vor Gott gerecht zu werden oder gefallen zu wollen, dann musst du das ganze Gesetz halten. Und wenn du das nachliest im Mose, dann wird's heftig. Das ist einfach nicht machbar. Und obendrein legt dieses Gesetz eine dicke Decke auf dein Herz. Da kannst du in 2. Korinther 3, 14 bis 16 nachlesen. Es deckt es den Geist zu. Wir sollen eigentlich geistlich werden, aber das Gesetz macht eine Decke drüber. Dass ja der Geist nicht emporkommt, dass wir ja nicht im Geist wandeln können. Also das Gesetz, ja, das ist schon fast, ja, es ist gegen den Geist und damit auch gegen uns. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass das Gesetz unnütz war. Das ist heftig, oder? Aber es ist Wahrheit. Es hat nichts verändert. Die Menschen waren böse wie eh und je. Und nur durch die Wiedergeburt, wenn Gottes Geist in den Menschen ins Herz hineinkommt und Veränderung schafft von innen heraus, gibt es eine Lösung für die Probleme der Menschheit. Weil dann die Menschen zu Liebesmenschen werden. Und wenn immer mehr Liebesmenschen auf dieser Erde wandeln, umso weniger wird Streit und Kriege und und was weiß ich, was alles geben. Raufereien und Scheidungen und Morde und keine Ahnung, also man weiß es ja eh, was los ist. Es wird immer weniger, wenn umso mehr die Liebesmenschen auf der Erde sind. So hat sich Gott das ausgedacht. Er hat eine Lösung gefunden. Das Gesetz war nicht die Lösung. Das Gesetz, sagt die Schrift, war bloß ein Zuchtmeister, eine Erziehungsmethode. Bis zu der Zeit, wo das Neue Testament kommt, wo der Christus kommt, wo die Wiedergeburt anfängt, wo der Mensch Gottes Geist in sein Herz hineinbekommt. Und wer dieses Gottes Geist in seinem Herzen hat, der braucht den Zuchtmeister nicht mehr. Außer er wehrt sich partout gegen das, was der Geist tun will. Dann kann es schon sein, dass der Zuchtmeister irgendwann noch mit zuschlägt. Aber es müsste nicht sein. Also stoße das Gesetz mit allen möglichen Variationen von dir. Es ist weder die jüdische Variation, noch die katholische Variation, noch die evangelische, noch sonst irgendeine Variation. Nimm sie nicht mehr an. Stoße es von dir. Ja, wehre dich entschieden dagegen. Weil das Gesetz verfolgt dich. Das Gesetz versucht dich dauernd unter sein Joch zu bringen. Und das ist eine üble Sache. Und die Schrift sagt in Galater 4, ab Vers 28, wir sollen sein wie Isaak, ja, Sohn einer Freifrau, Sohn einer Freien. Wir sollen nicht sein wie Ismael, der Sohn einer Magd, einer Dienerin, einer Sklavin. Ja, das ist ein Bild für unsere Situation im Neuen Testament. Sind wir Sklaven des Gesetzes oder sind wir frei im Geist? Der Paulus hat es aufgegriffen in Galater 4, ab Vers 28. Lese ich mal durch die Sache. Ihr aber, Brüder und auch die Schwestern, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Puh, heftig, oder? Auf jeden Fall, wir im Neuen Bund, wir sollen sein wie Isaak, Sohn einer Freien. Das heißt, wir sollen frei sein. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und wir sollen uns nicht wieder ein Joch der Sklaverei auflegen lassen. Das heißt, nicht das Gesetz. Das Gesetz verfolgt die Freien. Und Gott hat damals zu Abraham gesagt, stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Abraham hat da ein bisschen zum Beißen gehabt, wenn er wollte ja seinen Ismael nicht hergeben. Aber Gott hat ihn angewiesen, es so zu machen, weil der Ismael eben nicht der Erbe ist, sondern der Sohn der Verheißung, der versprochene Sohn. Der Sohn von Abraham und Sarah ist der Erbe. Und Sarah war eine freie Frau, keine Magd, keine Sklavin, keine Dienerin, sondern sie war eben die Frau von Abraham. Und genauso ist auch der Sohn frei. Und wenn der Sohn von einer Magd ist, dann ist er nicht frei. Dann ist er in der, ja, wie müssen wir fast sagen, in derselben Kaste, wie die Mama war. Wenn man es mal aus dieser Richtung anschaut. Ja, und Paulus sagt hier, wenn jemand anfängt, das Gesetz wieder zu tun, und da steigt man halt ein mit der Beschneidung, dann bist du von Christus abgetrennt. Der Paulus wusste es anfangs auch nicht besser, hat auch einen Fehler gemacht und hat einen Jünger, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, mitgenommen und hat in den Tempel gebracht, dass er beschnitten worden ist. Und hinterher hat er dann erst gemerkt, hoppla, das muss ja gar nicht sein, hoppla, da müssen wir das Gesetz halten. Paulus musste auch dazulernen. Ja, und es wurde auch mit Sicherheit wieder in Ordnung gebracht, weil Gott ist gnädig. Und wenn da Buße getan wurde, umgedacht wurde, dann ist diese Beschneidung zum Gesetz hin auch wieder rückgängig gemacht worden. So dem gehe ich jetzt schon schwer aus. Aber er sagt hier, Wer versucht, im Gesetz gerechtfertigt zu werden, ist abgetrennt von Christus und damit abgeschnitten von diesem Lebensstrom des Geistes. Das wollen wir doch alle nicht. Also lass dir dieses Joch des Gesetzes nicht auflegen, weder von anderen noch von dir selber, weil du es früher einmal so gelernt hast, gekriegt, in der Schule, im Religionsunterricht oder wo auch immer. Wenn ich jetzt mal bildlich sagen darf, treibe den Geist Hagars und den Geist Ismaels, der die Gesetzlichkeit und Sklaverei versinnbildlicht, von dir weg. Das gehört nicht zu dir. Sklaverei, Gesetzlichkeit gehört nicht zu einem freien Menschen. Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Also sei auch frei wie Isaak und lebe in den Verheißungen des Erbes von Abraham. Das haben wir mit Jesus geerbt. Dasselbe Erbe, das Isaak hatte, ja, haben wir durch Jesus auch geerbt. Außer du bist unter dem Gesetz und dem Joch, dann bist du eben nicht der Erbe. Aber wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind in der Freiheit des Geistes. Und dann halten sich viele Leute an diesem Gesetz aber noch so fest. Und ich kann es verstehen, weil da weiß man, aha, das habe ich jetzt alles richtig gemacht und so muss ich tun und so muss ich handhaben. Aber genau das ist der Trick. Von dem muss man loslassen. Du brauchst das Gesetz nicht mehr wie ein Geländer, dass du nicht stürzt, dass du nicht Fehler machst, weil der Herr hat dich eh schon gerechtfertigt aus Glauben. Der Geist hält dich jetzt fest. Nicht du dich am Gesetz, an diesem Geländer, sondern der Geist hält dich fest, wenn du im Glauben bist. Ja, dieses Gesetz gibt immer so Gedanken in dir, mache ich es alles richtig? Hoffentlich mache ich alles so, dass ich Gott gefällig bin, dass ich nicht gestraft werde oder irgend so. Das steckt da dahinter. Also, wenn man das tut, da man sich so krampfhaft an diesem Geländer der Gebote festhält, dann gibt man dem Heiligen Geist und auch unserem wiedergeborenen Geist keinen Raum, keine Möglichkeit zum Wirken und zum Führen. Eine Decke macht man ja drüber. Ja, die Christen verlassen sich viel mehr auf ihre Werke, auf das Geländer, als auf Gott, den Geist. Und das funktioniert nicht. Das schafft keine Freiheit. Ja, das bringt ihnen höchstens den Fluch ein. Das Gesetz bringt den Fluch hervor, weil du nicht alles halten kannst. Und dann setzt es den Fluch in Gang. Also lass das Gesetz einfach los, lass es fallen. Ja, geh auf den Bereich des Geistes über. Ja, es ist vielleicht ähnlich wie auf Wasser zu gehen. Das ist am Anfang ein bisschen wackelig, oder? Reicht ja schon, wenn du auf irgend so ein Surfbrett oder so drauf stehst, wie wackelig das ist, wenn dann eine kleine Welle daherkommt. Aber das kann man lernen. Ja, das Surfen kann man lernen, genauso wie im Geist wandeln, das kann man lernen. Also du kannst es vielleicht so vorstellen, auf dem Geist zu wandeln und nicht im Gesetz, sondern im Geländer. Du hast kein Gebot und trotzdem tust du das Gute und trotzdem hast du das Böse, weil es eine Herzenssache ist. Ein guter Mensch, ein liebes Mensch, der tut das Gute, weil er das liebt und weil er das gerne tut, nicht weil er muss, weil er sich am Geländer festhält und das Böse, das will er nicht tun, das hasst er. Und wenn dann der Geist die Oberhand hat, dann werden auch die Werke dementsprechend sein und das Reden dementsprechend. Wenn das Fleisch noch die Oberhand hat, na gut, da kann einiges einmal schief laufen, weil im Fleisch sind wir noch nicht perfekt. Aber wenn der Geist immer stärker wird und diese Freiheit des Geistes immer mehr herausfließt, dann wird ein liebes Mensch, ein wiedergeborener Christ, das Gute tun und das Böse lassen. Da bin ich mir 100% sicher. Ja, und wenn du merkst, das ist bei mir noch nicht so, dann lass halt mal das Gelände los. Ja, das kann schon sein, dass dich das eine Zeit lang ein bisschen pissackt, die ganze Sache. Aber es ist der einzige Weg, das ist die einzige Chance, aus diesem gesetzlichen Verhalten mit all seinen Schwierigkeiten herauszukommen. Ich habe einmal zu einem gesetzlichen Christen gesagt, hey, dir wäre es doch am liebsten, so eine Liste zu haben, was darf ich tun und was darf ich nicht tun. Das hat er dann auch zugegeben, das wäre ihm am liebsten. Aber sowas gibt es im Neuen Bund einfach nicht mehr. Ja, da hätte er dann vor 2000 Jahren leben müssen, unter dem Gesetz des Mose, da wäre es vielleicht so gewesen. Aber es hat sich herauskristallisiert, die haben das nicht alles einhalten können. Und auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ganz erpicht waren drauf und die anderen da gegängelt haben. Du hast am Sabbat ein paar Schritte zu viel gemacht und so weiter. Auch sie selber haben es nicht alles eingehalten. Sie selber haben es nicht geschafft. Und den anderen haben sie es aber versucht aufzudrücken. Also ist schon sehr heftig zugegangen in dieser Zeit. War nicht lustig. Also wir haben eine viel bessere Zeit. Im Neuen Bund haben wir eine viel, viel bessere Zeit, als wir im Alten hatten. Okay, und das Gesetz, das verursacht noch was. Es hindert deinen Glauben. Es behindert, dass du richtig glauben kannst. Du kannst vielleicht noch im Kopf glauben, aber der Herzensglaube, der flutscht irgendwo nicht. Da ist eine Blockade drin, weil das Gesetz blockiert. Das Gesetz fordert die ganze Zeit. Das Gesetz klagt dich dauernd an. Es gibt dir Schuldgefühle, Verdammnis und jagt dir Zweifel und Ängste unter. Also überwinde dieses Gesetzzeug. Tu es weg, treibe es aus. Und das Gesetz kann dir auch Stolz einbringen. Ich habe alles gehalten, die ganzen Gebote. Ich war so super und so gut. Jetzt muss der Herr mich aber deshalb belohnen. Er muss mich jetzt segnen oder so. Das ist Stolz. Das funktioniert auch nicht. Ja, der Pharisäer ist gekommen und hat gesprochen, ich habe alles verzehntet, ich habe alles eingehalten, ich bin so super. Ja, der Sünder ist gekommen, Herr, sei mir den armen Sünder gnädig. Jesus sagte, der ging gerechtfertigt davon, der Pharisäer nicht. Darüber sollte man nachdenken. Also mach nicht den Fehler und meine, ich kann bei Gott punkten, wenn ich alles so genau einhalte, wie die Schrift oder das Gebot es fordert. Manche machen auch das Neue Testament zu einer Art Gesetz. Da muss man das tun, hier muss man jenes tun, und wenn du das nicht tust, und ja, steht schon manchmal so ähnlich drin, aber es ist falsch ausgelegt. Leb aus dem Geist, lass dich voll Geist laufen und du wirst das Richtige tun. Es kann auch mal sein, dass das Richtige etwas ist, was vielleicht andere als total falsch hinstellen. Und hinterher stellt sich raus, war genau das Richtige. Der Geist hat mich gut geführt. Ja, und andere, der hängt in seinem Gesetzkorsett drin und tut das nicht und jenes nicht und kommt nie in seine Berufung hinein, weil das Gesetz ihn behindert hat. Ja, unterm Strich ist es einfach so mit dem Gesetz, man weiß nie genau, bin ich jetzt gut genug oder nicht. Bin ich gut genug, so wie ich lebe, wie ich denke, wie ich handle, wie ich war oder wie ich werden soll, hin und her geworfen. Man zweifelt unterm Strich an sich selber. Aber im Glauben, im Gesetz des Geistes, da weiß man, hey, ich bin gut genug. Ich habe nämlich die Gerechtigkeit von Jesus angezogen und der war perfekt und die gehört jetzt mir. Er nahm meine Unvollkommenheit ans Kreuz und hat mir seine Vollkommenheit geschenkt. Dann ist es gut. Dann ist gut. Das Thema ist eigentlich abgehakt. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben. Schluss mit irgendwelchen Geboten und tralala. Jetzt heißt es nur noch, aus dem Geist Gottes, aus dem Geist der Liebe heraus zu leben. Die ganze Schuld ist durch Jesu Opfer bezahlt. Und viele meinen oder sie tun so, als wäre noch eine große Schuld zu begleichen. Für ihre Sünden und für irgendwas, was irgendwo war. Nein! Die Schrift sagt, der Schuldschein, der gegen uns war in den Satzungen des Gesetzes, der ist zerrissen worden. Kannst du nachlesen, Kolosser 2, ab Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist ein Vers. Der Schuldschein, das Gesetz, die Anklage ist gelöscht. Aus unserer Mitte fortgeschafft. Das brauchen wir nicht mehr. Anstelle des Mose, des Gesetzes des Buchstabens, ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus gekommen, weil Jesus Christus uns Leben gegeben hat. Das heißt, Kraft, Herrlichkeit und Übernatürlichkeit. Dieses ewige Leben ist ein Leben der Übernatürlichkeit. Wir Christen sind nicht nur Sünder, denen die Sünden vergeben wurden. Nein! Das ja schon auch natürlich. Das Wichtigste ist, wir sind neu geschaffene Menschen. Gott hat uns gezeugt durch sein Wort und wir wurden neu geboren. Wir wurden wegen unserer sündigen Natur gekreuzigt und sind gestorben. Du und ich, weißt du das, dass du gekreuzigt wurdest? Ja, sagst du, ich bin doch nicht gekreuzigt worden. Stimmt, der Stellvertreter hat es für dich und für mich getan. Aber es ist genauso viel wert, als wie wenn wir selber gekreuzigt worden wären wegen unseren Sünden. Nur ein Stellvertreter hat es für uns getan, das Lamm Gottes wurde geschlachtet. Aber weil er wieder auferstanden ist, so sind auch wir wieder auferstanden, um in diesem ewigen Leben zu leben. Nicht nur um ewiges Leben zu haben, das ist euch schon schön, wir sollen auch in diesem Leben, in diesem ewigen Leben leben. Das heißt, wir sind auf eine ganz andere Ebene gestellt, auf die Ebene der Sohnschaft, der Gerechtigkeit, der Herrschaft. Wir sind etwas Besonderes geworden. Ja, wir sind nicht mehr die armen Sünder, die es vielleicht gerade so einmal in den Himmel schaffen, wenn sie sich noch ein bisschen zusammenreißen. Nein, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Gerechte. Ein königliches Priestertum, sagt die Schrift einmal, sind wir geworden. Könige und Priester. Königskinder. Es ist doch was Besonderes, oder? Es ist nur noch unser Körper auf der irdischen Ebene zu Hause. Das ist vielleicht noch unser Problem. Aber vom Geistlichen her sind wir schon auf der höheren Ebene. Da sind wir in die höhere Ebene hineingeboren. Ich habe es letztes Mal so gesagt, man kann es sich vielleicht ähnlich vorstellen wie so ein Puppenspieler. Der hat da an seiner Hand 5 Fäden und mit diesen Fäden bewegt er dann unten diese Puppe. Ja, und wenn wir im Geist wandeln, dann ist unser Geist von oben her und bewegt unseren Körper. Der Körper tut das, was der Geist von oben her uns dirigiert unterm Strich. Also dann leben wir nicht mehr auf der Fleischesebene, sondern auf der Geistesebene. Denk mal drüber nach. Also du bist im Geist völlig neu geschaffen worden. Na, nicht bloß general überholt, du bist noch eine neue Schöpfung, sagt die Schrift. Was Neues, was anderes, das was vorher gar nicht war. Vorher waren wir ja, alles komplett auf der irdischen Ebene, auf der Ebene des Todes und der Sünde und des Gesetzes. Aber jetzt sind wir was anderes. Das waren wir vorher nicht. Ja, wir sind eine Kapazität, könnte man fast sagen. Ja, nicht bloß ein Mensch, ja, wo nach außen hin stimmt es ja, wir sind auch bloß Menschen, aber wir sind Gottes Söhne und Töchter. Ja, das macht einen brutalen Unterschied. Gottes Söhne und Töchter geworden. Der Schuldschein, die Anklageschrift ist beseitigt. Jesus hat uns passend gemacht. Ja, dieser Schuldschein ist zerrissen, er ist vernichtet, er ist unwirksam gemacht, er ist ungültig. Und wenn dir jemand eine Anklage bringt, weil du dieses und jenes falsch getan hast, es kann nämlich der Teufel recht gut, die Gedanken einzuschleusen, wo du nicht so gut warst oder nicht perfekt warst oder irgendjemand sich über dich beschwert hat, dich in Verdammnis zu bringen. Und da benutzt er gerne eben die Gesetze. Was? Du willst Christ sein? Ja, du hast dies und jenes noch getan. Da musst du wissen, was die Wahrheit ist. Du musst ihn zurückweisen, eine auf die Pappe geben, sage ich jetzt einmal, auf das Maul hauen mit der Wahrheit des Wortes, dass du eine neue Schöpfung bist. Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus, ja, und Vollmacht hast über die ganze Gewalt des Feindes. Ja, könnte man es vielleicht auch bildlich ausdrücken im Bereich mit der Computersprache. Wir haben ein neues Betriebssystem aufgespielt bekommen bei der Wiedergeburt. Und zwar ein perfektes, funktionierendes Betriebssystem, das nicht dauernd abstürzt. Wie es früher bei Windows oft war, das ist eh schon besser geworden. Blauer Bildschirm, der Computer will nicht mehr. Es hilft nur noch ausschalten, neu starten, schauen wir mal, ob er wieder geht. So war das oft. Und so ist ein Mensch, der Sünder ist. Der stürzt da und ab. Ah, wieder gesündigt. Ah, wieder blauer Bildschirm. Wieder mal Absturz. Wieder gesündigt, wieder irgendwas angestellt. Aber wenn das neue Betriebssystem aufgespielt ist, dann läuft der rund, der Computer. Und auch wir laufen dann rund. Wenn dieses neue göttliche, himmlische Betriebssystem, das perfekt funktioniert und nicht abstürzt, heißt nicht sündigt, aufgespielt ist, dann läuft es. Und dann funktioniert auch die ganze Software. Das heißt, der seelische Bereich und auch unsere Hardware, der Körper, wird auch gut funktionieren auf diesem Betriebssystem. Das heißt, die Seele und der Körper wird immer besser, immer gesünder, immer freier, immer gesegneter. weil die Grundlage passt. Ja, der Boden unter den Füßen ist stabil. Das hat auch Jesus gesagt, auf den Felsen muss man bauen, nicht auf den Sand. Dann steht das Haus und wenn Schwierigkeiten kommen, wird es nicht einstürzen. Es ist nur unser Leib, unser irdischer Leib, der ist noch nicht, die Erlösung noch nicht offenbar geworden. Aber die Voraussetzungen für die Erlösung unseres Leibes sind geschaffen durch das Opfer von Jesus. Durch das göttliche Leben, das er bereits in uns hineingelegt hat. Und er hat auch die Verheißung gegeben, dass unser Leib, Paulus nennt es hier den Leib der Niedrigkeit, dass er umgestaltet wird in das Bild seines Leibes der Herrlichkeit. Also Leib der Niedrigkeit, weil wir jetzt noch auf der unteren Ebene, auf der irdischen, fleischlichen, sündigen Todesebene steckt man da mit dem irdischen Leib noch. Darum ist es wichtig, dass der Puppenspieler von oben diesen Leib dirigiert. Ja, und dann werden wir eines Tages, und ich hoffe, es ist bald, in einem Nu umgestaltet zu einem Leib der Herrlichkeit. Ich lese mal vor, Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also Jesus erwarten wir als Retter auch für unseren Leib in diesem Sinne hier, dass unser Leib der Niedrigkeit, ja, dass er umgestaltet wird. Mit diesem Leib der Niedrigkeit, das ist das Problem, das wir haben. Der kann krank werden. Der kann schwach werden, wenn er alt ist. Weil er der irdischen Ebene angehört. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass der Geist in uns stark wird. Dass das Betriebssystem in uns läuft. Weil dann wird auch im Greisenalter unser Leib noch kraftvoll und frisch sein, sagt die Schrift, um die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden. Und das ist für uns einfach wichtig, ja, dass dieses göttliche Leben, das in uns ist, im Geist, dass das uns zum Nutze ist, dass wir es nutzbar machen können. Das ist der Grund für das ist, dass Jesus gestorben ist, dass wir im Geist leben können, dass wir uns nicht mehr von diesem Umstand des Leibes, der Niedrigkeit gängeln lassen und diese Schwierigkeiten haben wie die anderen Leute, die nicht von Neuem geboren sind. Das muss ja einen Unterschied ausmachen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der im Geist wandelt und Gottes Geist in ihm ist, genau im selben Trott dahin leben muss und im Sichtum leben muss wie einer, der Jesus nicht hat, der vielleicht eine Religion ausübt oder an irgendwas ganz was anderes glaubt oder sogar vielleicht Diener Satans ist, was er auch gibt. Also das muss schon einen Unterschied machen. Also Fakt ist, wir haben dieses göttliche, ewige Leben bereits bekommen. Es ist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Dann muss ich sagen, machen wir was draus. Machen wir was draus. 1. Johannes 5, 12 und 13 sagt uns, wer den Sohn hat, hat das Leben. Ja, wer den Sohn, wer Jesus hat in sich hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht in sich hat, hat das Leben nicht. Und das muss ein Unterschied sein. Und er sagt, dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Halleluja, wir haben es, wir wissen es. Und vielleicht war es ihnen nicht mehr ganz so bewusst, den er da geschrieben hat, dass sie dieses ewige Leben bereits haben. Darum hat er es nochmal geschrieben, dass ihr wisst, hey Leute, dass ihr wisst, wir haben Leben in uns, ewiges Leben, göttliches Leben. Und damit kann ich was anfangen. Ich muss das rausschöpfen, ich muss das fließen lassen. Es ist mir zum Nutze. Und vielleicht auch anderen, wenn ich dann die Hände auflege und dieses Leben in Kraft aus mir fließt und der andere auch noch gesund wird. Also musst du bewusst machen, was da in dir geschehen ist bei der Wiedergeburt. Und wer du bist in Christus Jesus und was du damit tun kannst. Also sei dir das bewusst, setz dieses göttliche, ewige Leben in dir frei. Es ist eine übernatürliche Sache. Das heißt, du bist ein Übernatürlicher. Vielleicht legst du auch mal ein paar Bekenntnisse dazu ab. Ich habe mal was wieder rausgeschrieben, um euch da ein bisschen zu helfen. So ein Bekenntnis könnte vielleicht so lauten. Ich bin aus Gott geboren. Ich bin lebendig. Ich lebe. Ich lebe als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. Ich bin voller Leben, voller Herrlichkeit, voller Weisheit und Kraft. Ich habe Gottes Leben in mir. Ich habe die Sohnschaft mit all seinen Vorzügen. Ich setze die Herrlichkeit des Geistes jetzt frei. Es durchdringt meine Seele und meinen Leib mit Leben. Ich setze die Übernatürlichkeit meines Geistes frei, um zu heilen und zu befreien. Ich setze das Licht des Lebens jetzt frei. Und so weiter. Also könnte man das fortführen, endlos. Aber ihr müsst euch damit selber beschäftigen und Gedanken machen und es aussprechen. Und denkt nicht, wenn du sowas sagst, es stimmt ja gar nicht, ich bin ein Lügner oder so. Doch, die geistliche Wahrheit ist größer als die irdische Wahrheit. Also setze auf die höhere Wahrheit, auf Gottes Wahrheit und bekenne die und du wirst sehen, nach und nach wird sich diese Herrlichkeit des Geistes auch freisetzen und einstellen und es wird dir zum Segen sein. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12. Also Jesus nachfolgen können wir, weil wir das Licht haben. Aber wenn wir in der Finsternis sind, werden wir nicht Jesus nachfolgen können, weil wir werden ihn nicht sehen. Wir werden nicht wissen, wo ist er denn, wo geht's denn lang? Du tappst wie ein Blinder durch die Gegend. Aber wenn du mit Jesus wandelst, wenn du die richtigen Bekenntnisse auch dann ablegst, dann geht Licht an und du wirst sehen, wo er ist oder du wirst den Ausweg sehen, du wirst die Tür sehen, wo du rauskommst aus dieser finsteren Kammer und du wirst ins Licht hineinkommen, in das Licht des Lebens und es ist gut. Und du wirst wissen, wie du beten musst, du wirst wissen, wie du reden musst, wie du handeln musst. Dann wirst du nicht mehr am Geländer festhängen, sondern du wirst auf dem Wasser gehen, bildlich gesprochen jetzt, ja. Und dann wirst du merken, hey, das funktioniert tatsächlich. Hey, und wenn ich krank bin oder Schmerzen habe und ich lege mir die Hände drauf und setze diese Kraft frei, dann wird es schlagartig besser. Und wenn ich für andere die Hände auflege, dann wird es auch noch besser mit denen. Du wirst plötzlich merken, dass die Übernatürlichkeit ja in dir ist. Weil die meisten meinen, ja, der Herr muss dann irgendwo von oben herab irgendwo was tun. Und in Wirklichkeit hat er schon alles in deinen Geist hineingelegt. Seine göttliche Natur ist bereits in dir. Aber das muss man erst einmal wissen und dann muss man es glauben, es muss zum Bewusstsein werden und dann muss man danach handeln. Und da gibt es Widerstände zu überwinden, ich weiß das. Aber überwinde und du wirst siegreich sein und du wirst erfolgreich werden und damit wirst du dich emporhangeln. Ja, der Dieb, sagt Jesus, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Johannes 10,10. Teufel, er raubt dir diese Wahrheiten. Er versucht, dich unten zu halten, unter seinen Füßen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du und ich, damit wir Leben haben und es in Überfluss haben. Und oben sollen wir sein. Und der Teufel ist unter unseren Füßen und nicht umgekehrt. Jesus ist gekommen, dass wir das Leben haben. Und er ist gekommen und wir wurden von neuem geboren und sind lebendig geworden. Ja, die Toten wurden wieder lebendig. Wir sind auferstanden mit ihm. Wir sind im Geist lebendig geworden und aus diesem Leben heraus kann Überfluss entstehen. Das heißt, es kann überfließen. Es kann immer mehr werden und so weiter. Ich höre jetzt da jetzt einfach auf. Die Uhrzeit ist auch schon weit fortgelaufen. Aber jetzt wollen wir Lobpreis machen und in Lobpreis Lieder singen, die solche Bekenntnisse aber teilweise sind. Es geht nämlich im Lobpreis darum, dass wir das Richtige aussprechen in unseren Liedertexten. Es nützt das ganze schöne Lied nichts, es nützt der ganze schöne Gesang nichts, wenn der Text ein Text voller Unglauben und Religion und Gesetzlichkeit ist. Das ist der Lobpreis, der Gott gefällt. Der Lobpreis, der aus Glauben gesungen wird, den meine ich hier. Und der die Wahrheit ausdrückt, den meine ich. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind von neuem geboren. So können wir und werden wir immer mehr das Reich Gottes sehen. In Kraft, in Herrlichkeit, in Gnade. Halleluja. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Du lebst dein Leben in uns, durch uns. Du lebst weiter durch uns, Jesus, durch die, die dir angehören, durch die Wiedergeborenen. Du lebst durch die, die im Geist wandeln. Und die haben Leben in sich. Göttliches Leben. Halleluja, danke Jesus. Der Geist, der aus Gott geboren wurde. Der Geist, der ewig Leben ist. Der Geist Christi in uns. Halleluja, danke Jesus. Und ich setze jetzt die Arme, die wir heute hier zusammen sind, diesen Geist frei. Die neue Schöpfung, den Geist Christi in uns. Ich setze ihn jetzt frei. Und ich beseitige jedes Hindernis, jede gesetzliche Regelung und Regung. Ich setze es frei, ich tue es weg. Dem Blut Jesu, die Herzen gereinigt, mit dem Blut Jesu besprengt und gereinigt. Halleluja. Empfangt vom Heiligen Geist. Empfangt vom Heiligen Geist die Kraft, die Herzen freizusetzen, den Geist freizusetzen, die Fülle Christi freizusetzen, Leben in Fülle und Überfluss wird jetzt freigesetzt. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Überfluss haben. Freigesetzt in Jesu Namen. Die Fülle des Christus. Blockaden, Decken, beseitigt. Beseitigt. Falsche Meinungen beseitigt. Religiöse Fesseln, Meinungen, Irrlehren werden jetzt beseitigt und weggewaschen mit der Kraft des Blutes. Das Blut Jesu. Halleluja. Das Blut Jesu. Und ich setze frei den Geist der Sohnschaft. Den Geist der Sohnschaft. Den Geist der Freiheit. Ich befehle den Geist Hagars und den Geist Ismaels, den Geist der Knechtschaft. Verlass uns alle zusammen. Hebe dich hinweg. Hebe dich hinweg. Wir sind Sohn und Tochter einer Freien. Und nicht einer Magd, einer Sklavin, sondern wir sind wie Isaak, Söhne einer Freien. Söhne und Töchter einer freien Frau. Söhne und Töchter Abrahams und Sarahs. Der Geist Hagars, der gesetzliche Geist, der Geist Ismaels, ist beseitigt, gekreuzigt. Halleluja. Der Schuldschein ist mit Christus gekreuzigt. Der Schuldschein ist zerrissen. Der in Satzungen bestehende Schuldschein ist zerrissen. Das unnütze Gesetz ist beseitigt. So sind wir fähig, im Geist zu leben. Sind fähig, im Geist zu wandeln. Wir lassen das Geländer los. Wir lassen das Geländer des Gesetzes los. Weil wir sind bereits gerechtfertigt, vollkommen gemacht, sündlos, tadellos, unsträflich durch Jesus Christus. Wir sind Geliebte Gottes, geliebte Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Und ich setze auch diese Erlösungskraft frei, die unsere Leiber zumindest schon mal von Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen frei macht. Setze diese Erlösungskraft frei zur Heilung unserer Leiber. Ich setze es frei, die Kraft des Geistes zur Heilung und unser aller Leiber von jeder Krankheit, jedem Leiden, jedem Gebrechen. Frei, seid freigesetzt. Denn es steht geschrieben, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schwachheiten, er hat sie sich aufgeladen. Und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Wir wurden bereits geheilt. Wir nehmen es im Glauben an und sprechen es mit unserem Mund. Wir wurden bereits geheilt. Weil Jesus hat bereits unsere Leiden und Schwachheiten und Gebrechen und Krankheiten an seinem Leib getragen. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Sei geheilt auf den Wunden Jesu. Halleluja. Der Unglaube und Zweifel wird beseitigt. Der falsche Gedanke wird beseitigt. Ich setze es frei im Namen Jesu. Den Geist des Glaubens, der in uns ist. Die neue Schöpfung ist ein Geist des Glaubens. Freigesetzt in Jesu Namen. Empfangt. Empfange jetzt deine Heilung. Sprich's aus. Sag, ich bin geheilt durch die Striemen Jesu. Ich bin bereits geheilt durch die Wunden Jesu von der und der Krankheit. Sprich's selber aus. gib deinem Glauben einen Ausdruck. Ich bin geheilt im Namen des Herrn Jesus. Ich bin geheilt von der und der Krankheit, der und der Schwachheit, von dem und dem Gebrechen. Ich bin befreit von dämonischen Mächten, weil Jesus hat sie alle besiegt, überwunden und entmachtet. Sprich es aus. Halt es nicht zurück. Gib deinem Glauben einen Ausdruck. Gib deinem Glauben Substanz. Halleluja. Und hör nicht auf damit. Schau nicht auf die Umstände. Ah, ist noch nicht geworden. Bleib in deinem Bekenntnis treu. Bekenne das Wort Gottes, die Wahrheit. Bekenne deinen Glauben. Den Glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes. Sprich nicht Unglauben. Sprich nicht das Falsche aus. Ja, der Herr sagt, mit unserem Mund lenken wir unser Leben mit unserer Zunge. Dann bleib dabei, lenke es in die richtige Richtung. Vorne kreuz und quer, hin und her. Lenke dein Lebensschiff in die Richtung der Heilung, des Segens, der Befreiung, der Gnade. Und lass dir nie wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Es handelt dir nur im Fluch ein. Dank dir, Heiliger Geist, du bist hier, du bist auf jeden von uns und ich bitte, Heiliger Geist, dass du überall die Herzen jetzt in Brand setzt, ein Feuer, das reinigt von allem Schrott dieser Welt, von allem Schrott der Religiosität, von Unglauben, Zweifel und Irrtum. Mehr, Heiliger Geist, du bist unser Helfer, du tust das Werk. Gib jedem, der jetzt zuhört oder dabei ist, Verständnis über die Schriften, Verständnis des Neuen Bundes, Verständnis des Neuen Testamentes, Verständnis über den Glauben und über das Glaubensbekenntnis. Und Heiliger Geist, komm und bestätige das Wort. Bestätige das Wort des Evangeliums mit Kraft und Zeichen, mit Wundern, mit Heilungen, mit Segnungen in allen Bereichen. Denn wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist die Wahrheit. Das ist unser Glaube und das ist unser Bekenntnis und es ist dein Wort, Herr. Und du wachst über deinem Wort, um es auszuführen. Seid alle gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus Jesus. Und alle diese Segnungen werden über euch kommen und werden euch erreichen, weil ihr geglaubt habt in den Namen des eingeborenen Sohnes Jesus Christus. Halleluja. Danke, Herr. Lasst uns einfach noch ein bisschen in Sprachen reden, in Zungen beten, was der Heilige Geist einfach dazu sagen will. Und ich höre im Geist immer die Worte Jesu. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Halleluja. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Nimm es im Glauben an, es ist vollbracht. Unsere Erlösung ist vollbracht. Danke, Jesus. Danke, König Jesus. Es ist vollbracht.